Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Florian Freistetter
und mit Claudia Frick. Ja, jetzt haben wir endlich wieder mal eine normale Folge, wo ohne Gäste, ohne mich, sondern ganz normal nur wir zwei, die über Wissenschaft aus der Klimaforschung reden.
Ja, das ist mal ganz ungewöhnlich zwischendurch, ne? Machen wir auch ab und an mal. Ja, sehr schön. Und nachdem wir ja letzte Woche ungewöhnlich waren, und zwar nicht, weil du nicht dabei warst, also das war die Folge davor.
Genau.
Da warst du nicht dabei. Da haben wir auch keinen Rückblick machen können, weil wir in der letzten Folge einen Gast hatten, und zwar Peter Knippertz, und über das Hochwasser in Zentraleuropa 2021 gesprochen haben.
Genau. Und ja, es war sehr spannend zu sehen, wie da Politik und Forschung und Gesellschaft da zusammenspielen und Probleme schaffen oder vielleicht sogar Probleme lösen können.
Ja, genau. Ich fand auch wirklich eine sehr spannende Unterhaltung. Und wer es noch nicht gehört hat, gerne mal zurückgehen. Also auch gerade sowas wie diese First Report, der ganz schnell rausgegangen ist, wo wirklich Forschende ganz nah am Geschehen sind. Das fand ich eine sehr, sehr spannende Geschichte, dass man so ganz schnell einen Bericht erstellt, was passiert, wo passiert es und wie man die Daten bekommt. Super spannend.
Ja, ich bin auch angesprochen worden auf die Folge. Ich habe letztens in Wien, da ist der Heinz Oberhommer Award für Wissenschaftskommunikation verliehen worden, nicht an mich, sondern ich war einer der Leute, die ihn verliehen haben. Verliehen worden ist an Podcast-Kollegen von uns, methodisch inkorrekt, aber bei der Preisverleihung waren natürlich auch ganz viele andere Menschen dabei, unter anderem eine Kollegin von Peter Knippertz am KIT, die Simone, die sich mit Balkonsolarkraftwerken beschäftigt.
Ach, spannend. Siehst du? Ja, da so schnell geht's.
Ja.
Balkonsolarkraftwerke, da hatten wir ja auch mal ein bisschen
was von.
Spannend.
Heute geht's um was ganz anderes.
Sehr gut.
Es geht um ein Thema, das haben wir, glaube ich, so in der Form nur am Rande gestreift. Ich weiß auch gar nicht, inwiefern das jetzt dich persönlich interessiert. Das ist, glaube ich, was, das haben wir noch nie so weder im Podcast noch privat besprochen. Wie hältst du es mit dem Sport, Claudia?
Oh, unterschiedlich. Schwankend, variierend, aber meistens Yoga.
Okay.
Oder Wandern, ja.
Okay, also private Ausübung, so als passive Ausübung, zuschauen irgendwo.
Ach so, zugucken, Sport zugucken.
Oh, oder auch, ja, alles, es geht um alle
Arten. Es erscheint mir, ja, okay, Sport zugucken ist, finde ich, eine der langweiligsten Tätigkeiten, die ich mir vorstellen kann. Aber ich weiß, dass das Leute total gerne machen. Die machen mir meistens Angst. Aber sonst?
Es kommt immer darauf an. Ich schaue auch gerne Sport an, aber fast ausschließlich Sport, den ich auch selbst ausübe. Weil dann habe ich eine Verbindung dazu. Dann weiß ich, was die da theoretisch machen, weil ich das selbst auch mache. Natürlich auf einem ganz anderen Level. Aber dann kann man das besser einschätzen, wenn man selbst öfter mit dem Fahrrad fährt und sich dann anschaut, was da zum Beispiel kurz in dem Giro d'Italia die Profis machen, naja, dann kriegt man ein ganz anderes Gefühl dafür, ja, was die können und man selbst nicht kann. Also das ist dann...
Ja, klar, das verstehe ich total, genau. Also ich glaube, bei Yoga und Wandern ist anderen Leuten zugucken jetzt nicht...
Ja, ich glaube, so Yoga-Wettbewerb ist ja auch nicht so wirklich was existiert, oder?
Wer kann sich schneller entspannen?
Ich glaube, es gibt Wandern als Wettbewerb, habe ich mal irgendwo gesehen, aber das ist, glaube ich, eher sehr, sehr nischige Sportart. Ja. Und ja, Yoga-Competition?
Nee, ich habe auch keine Sportarten aus, die kompetitiv sind. Also ich bin das Gegenteil von kompetitivem Sport. Ich mache einfach Sport gerne, weil ich mich bewege.
Das heißt, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann machen wir gegeneinander Yoga, dann kann ich gewinnen, weil du willst ja nicht gewinnen.
Ist ja gut. Ja, genau, weil es mir egal ist. Ja, genau, können wir machen.
Nee, aber ich habe gedacht, wir reden mal in dieser Folge über Sport, weil jetzt ist ja auch gerade die Zeit, es ist jetzt so irgendwie Juni muss es, glaube ich, gerade sein, wenn die Folge erscheint, irgendwie so Anfang Juni, und da starten jede Menge wirklich große Sportevents. Am 14. Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Am 29. Juni startet die Tour de France. Am 26. Juli beginnen die Olympischen Spiele in Paris. Das heißt, Sport wird uns auf jeden Fall medial in den nächsten Wochen begleiten. Und Klima und Sport, naja, ich habe bei der Recherche festgestellt, dass Klima und Sport, diese Verbindung, ein so weites Feld ist, dass man da wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen könnte. Da wird wahrscheinlich in jeder Folge was drüber finden. Und ich habe mir dann gedacht, nachdem ich die Idee hatte, mache ich mal was zu Sport und Klima, habe ich festgestellt, ja, es war schwierig, mich zu fokussieren, weil da wirklich so viel Ansatzpunkte sind, um über Sport und Klima zu sprechen. Und Ich fange vielleicht mit einer Rechtfertigung an, weil vielleicht hört jetzt jemand zu und denkt sich, ja, hier die Welt geht unter, in Indien hat es über 50 Grad, Hochwasserereignisse, Katastrophen überall und so weiter und jetzt kommen wir mit blöden Sport an, haben wir keine anderen Probleme, aber ist erstens mal eine Frage, die man in der Wissenschaft eher selten stellen sollte. Also alles, was die Wissenschaft erforscht, ist etwas, was wir danach wissen, was wir vorher nicht gewusst haben. Und das kann prinzipiell nicht schlecht sein. Also auch Sport- und Klimaforschung ist interessant. Und dann ist Sport natürlich auch etwas, was wahnsinnig relevant ist im Sinne von relevant für das Leben vieler Menschen und auch relevant aus wirtschaftlichen Gründen. Also muss ich nur anschauen, wie viele Menschen Sport betreiben, auf welche Art auch immer. Sei es jetzt irgendwie in Vereinen organisiert, sei es jetzt irgendwie so privat, indem man einfach so durch die Gegend läuft. Also an jedem Wochenende werden in Österreich, in Deutschland, überall sonst auf der Welt, in allen möglichen Vereinen Fußball gespielt. Überall finden nämlich Volksläufe statt, wo Wettbewerbe ausgetragen werden und ganz viele Menschen gehen halt einfach so durch die Gegend und tun Wandern oder Laufen oder Radfahren oder was auch immer und die zahlen alle Vereinsgebühren, die zahlen alle Eintritt, die zahlen alle Startgeld, die kaufen sich Sachen und wenn man jetzt dann so in die Spitzensportbereiche kommt, dann sind das Milliardenbeträge, die da eine Rolle spielen, wenn es um Olympische Spiele, Fernsehübertragungen, Werbedeals und alles geht. Also das ist durchaus etwas, was sowohl gesellschaftlich als auch wirtschaftlich relevant ist und damit auch aus Klimasicht relevant ist. Mhm. Also, und ich werde später noch ein, zwei Sätze dazu sagen, warum es uns dann auch ja aus persönlichen Gründen interessieren sollte, wie sich Sport aufs Klima auswirkt.
Das finde ich spannend, weil ich hätte auch direkt jetzt keine Verbindung gesehen. Aber jetzt bin ich wirklich interessiert.
Man kann das Thema Sport und Klima aus unterschiedlichsten Blickwinkeln angehen. Man kann natürlich das Direkteste machen, sich nämlich die CO2-Emissionen anschauen, die durch den Sport verursacht werden. Das habe ich jetzt in dem Fall nicht getan. Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, aber wir werden das dann nicht weiterverfolgen. Also zum Beispiel die Olympischen Spiele in Rio, das war, wann waren das, 2016? Weiß ich gar nicht. Die Olympischen Spiele in Rio, da wurden 3,6 Millionen Tonnen CO2 emittiert. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland 2018, da waren es 2,2 Millionen Tonnen. Das ist immerhin so viel wie 465.000 Autos in einem Jahr emittieren. Also 500.000 Autos in einem Jahr, einmal Fußballspiel in Russland.
Wow. Okay.
Ja, die Tour de France 2021, die ist vergleichsweise günstig. Das sind nur 220.000 Tonnen. Das ist ja in der Größenordnung weniger als die Fußball-Weltmeisterschaft. Und vor allem bei der Tour de France liegt es vor allem an den Fans. Nicht so sehr an dem, was da passiert, weil die fahren Rad. Also das ist jetzt prinzipiell mal CO2-frei. Aber natürlich, wenn du hast Kosten, CO2-Kosten durch die ja, ganze drumherum. Mhm. Und die Autos, die da alle mitfahren in diesem Tour-Dross, die Betreuungsautos und alles andere, das sind mittlerweile meistens E-Autos. Das heißt, 94% der Emissionen bei der Tour de France, das waren die Fans, die sich das angeschaut haben, die halt da überall durch die Gegend gefahren sind, überall hin und sich da an den Straßenrand gestellt haben.
Ja, das ist tatsächlich ja doch durchaus logistisch, sind da viele Leute unterwegs. Und es liegt ja auch manchmal so abgelegen, dass das mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommen oder sowas auch nicht immer einfach
geht. Genau, das ist auch der Grund, warum Skifahren so viele Emissionen hat. Das sind es auch nicht die Skisportler und Sportlerinnen selbst, sondern da ist es auch vor allem die Anreise und die Abreise, die CO2-Emissionen verursacht, weil man halt auch ja selten leider mit dem Zug zu den Skigebieten fährt oder ja mit dem Fahrrad wird schwierig, aber meistens mit dem Auto anreist. Aber wie gesagt, die Emissionen selbst, die schauen wir uns heute gar nicht so sehr an. Auch nicht die Eingriffe in die Natur durch den Sport, wenn jetzt zum Beispiel irgendwo welche Skipisten auf Gletscher gebaut werden und so weiter, also das oder in Städte, irgendwelche Stadien und sowas oder Formel 1 Strecken oder was auch immer, also das ist natürlich auch etwas, wo man sich beschäftigen könnte. Wir reden auch nicht über das Greenwashing, das überall passiert, wenn dann hier, es wieder heißt, die Fußballweltmeisterschaft ist CO2-neutral, weil wir haben so und so viele Zertifikate irgendwo hier und dort gekauft und so, also könnte man auch viel Wissenschaft drüber lesen und dann berichten. Lassen wir auch weg in dem Fall. Wir lassen auch weg den Sport als Vehikel für Kommunikation und Aktivismus. Da gibt's auch Forschung dazu. Das ist auch ein großes Feld, weil wenn man sich anschaut, wie viele Menschen man erreichen kann mit einem Sportevent, also das ist natürlich eine Aufmerksamkeit, die man so mit anderen Sachen vielleicht nur schwer kriegt. Das heißt, da kann man viele Menschen erreichen, auch aus Sicht der Klimakommunikation, der Wissenschaftskommunikation.
Das ist ja spannend. Okay, da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Okay, ja.
Im Rahmen der Science Busters, also dieser Wissenschaftskabarettgruppe, deren Teil ich bin, haben wir sowas gemacht. Wir haben im letzten Jahr die Trikots von einem Fußballverein gesponsert. Kein Bundesliga-Verein, das ist der USV Furt, das ist das Dorf, wo ich herkomme. Und die spielen in der zweiten Klasse Wachau-Donau. Das ist keine hohe Klasse, also es ist eine Klasse, wo man sich eigentlich so gut wie überhaupt keine Sorgen machen muss, dass man absteigen könnte, weil da müssten wir erst noch eine neue Liga drunter etablieren, dass man aus dieser Liga absteigen kann, wo die spielen. Aber es ist trotzdem cool, weil die Markenfarbe der Science Busters ist ja ein sehr knalliges Rosa. Das heißt, die haben jetzt auch sehr knallige rosa Dressen und sind da auch sehr froh über diese Dressen. Also gefallen ihnen sehr gut, weil die fallen natürlich überall auf. Aber wir haben da ganz viel Wissenschaftszeug draufgegeben. Und damit man halt so ein bisschen mal auch am Fußballplatz reden kann drüber, nicht nur über Fußball, sondern auch über Wissenschaft. Die Leute tun es vielleicht jetzt nicht so intensiv, wie man sich das wünschen würde. Nur weil da jetzt auf dem Dress eine mathematische Formel drauf ist, fangen nicht alle an und holen die Taschenrechner raus und rechnen irgendwie was, während sie Fußball schauen. Aber es reicht schon. Das habe ich gesehen bei den vielen Besuchen da am Fußballplatz. Es reicht schon, dass da jetzt halt hier die Science Buster mit dem Science im Namen auch die Sponsoren sind. Das heißt, da wird dann trotzdem halt irgendwie über Wissenschaft geredet oder zumindest Wissenschaft wahrgenommen, ja, dass da das da ist. Und das ist ja schon mal der erste Schritt oder der wichtigste Schritt in der Wissenschaftskommunikation, dass die Existenz von Wissenschaft wahrgenommen wird in einem Kontext, wo Wissenschaft sonst nicht ist und in einem positiven Kontext.
Ja.
Das ist quasi meine Erfahrung mit Sport als Vehikel für Wissenschaftskommunikation. Aber auch das schauen wir uns nicht an. Wir beschäftigen uns heute mit den Auswirkungen der Klimakrise auf den Sport. Was passiert mit dem Sport in einer Welt, in der es immer wärmer wird? Das war das, was ich mir ausgesucht habe. Auch da könnte ich ja wahrscheinlich viele, viele Podcast-Stunden füllen mit Themen, die mir untergekommen sind bei der Recherche. Vielleicht so ganz, ganz kleines Potpourri, bevor wir dann uns andere Sachen anschauen, von, ja, ein bisschen, wenn man so will, obskuren Forschungsarbeiten, die ich gefunden habe. Eine ist sehr schön, die hat den Titel Global Warming, Home Runs and the Future of America's Pastime. Da geht es um Baseball und wenn es heiß ist, ist die warme Luft weniger dicht als die kalte Luft. Das ist physikalische Grundlage. Ja, warme Luft ist weniger dicht.
Dehnt sich aus, mehr Abstand.
Genau, ja. Deswegen ist auch der Luftwiderstand geringer und ein Ball fliegt an einem heißen Tag weiter als an einem kühlen Tag. Und beim Baseball, dessen Regeln ich absolut nicht beherrsche, aber ich weiß, dass beim Baseball so etwas wie ein Home Run existiert und ein Home Run ist, wenn man den Ball mit dem Schläger besonders weit wegprügelt, sodass er irgendwie aus dem Stadion oder aus dem Spielfeld irgendwie rausfliegt. Und das ist gut offensichtlich, wenn man sowas macht im Baseball. Das ist so mein Wissensstand über diesen Sport.
Okay, Fun Fact, also ich habe mal Baseball gespielt.
Echt? Oh, cool.
In der Schule haben wir das tatsächlich gemacht. Das war eine Sportart. Ja, ich weiß, wie man sowas schlägt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich weiterschlage, wenn Sommer ist.
Und ich weiß nicht, ob das dann jetzt irgendwie auch bei, bezeichne jetzt mal dein Baseballspiel in der Schule als Hobbysport.
Ja, sehr. Ja, das trifft's. Mhm.
Oder ob das etwas ist, was wirklich erst dann ab gewissen Ballgeschwindigkeiten relevant ist, so wie das Windschattenfahren beim Fahrradfahren erst ab einer gewissen Geschwindigkeit relevant ist und so.
Oh, spannend, ja.
Das recht. Weiß nicht, aber ich fand die Arbeit ganz interessant, weil die haben wirklich dann eine komplette wissenschaftliche Arbeit geschrieben und sich angeschaut, wie viele Home Runs zusätzlich durch die Klimakrise erzeugt werden. Und das ist.
Nein.
Ja, und vor allem, die Sprache ist, ich weiß nicht, ob ich mich darüber lustig machen soll. Nein, muss ich eh nicht, will ich auch gar nicht, weil es halt ja durchaus seriöse Forschung ist und auch relevante Forschung ist, wenn man sich anschaut, was Baseball in den USA bedeutet, auch wirtschaftlich bedeutet. Aber die Sprache ist halt genau dieselbe Sprache, die wir schon so oft in anderen wissenschaftlichen Papers gesehen haben, nur dass es hier halt um Home Runs geht. Also sie haben sich da wirklich diese ganzen Shared Socioeconomic Pathways angeschaut, diese ganzen Emissionszukünfte, die verschiedenen, die wir im IPCC-Bericht schon gesehen haben. Und dann stehen also Sätze drin wie Warming associated with a high emission pathway results in an additional 192 home runs per year. Also wirklich so, wie es gibt irgendwie so und so viel zusätzlichen Niederschlag, wenn die Temperatur steigt, dann steht jetzt hier, es gibt so und so viel zusätzliche Home Runs, wenn die Temperatur ansteigt. Limiting global warming to 1.5 degree would avoid an additional 1.865 Home Runs. Also wenn wir die Global Warming limitieren, dann können wir 1.865 Home Runs vermeiden zusätzlich. Also
wie schlecht? Also das klingt so schlecht, als wenn wir die, oh nein, wir verhindern die Home Runs.
Ja, also es fand sehr amüsant. amüsantes Paper, ja, aber cool, auch ja, darüber gibt's Forschung. Ja, weniger amüsant, das ist jetzt ein Zeitungsbericht, den ich rausgesucht habe. Tennis zum Beispiel, Australian Open, auch ein ganz wichtiges Tennis-Event. Mhm. Da mussten 2020 viele Spieler und Spielerinnen aufgeben, weil in der Umgebung so viele Waldbrände waren. Und die halt, ja, da ist der Bericht in diesem Zeitungsartikel, den ich gelesen habe, von einer Spielerin, ja, die wirklich was ihr am Boden gelegen ist und vor lauter Husten nicht mehr spielen konnte. Ja, und wo die gesagt haben, das ist eigentlich ein Witz, dass das nicht abgesagt worden ist, das Turnier. Aber das ist eine ganz direkte Auswirkung. Mhm. Oder auch etwas, wo man nicht damit rechnet vielleicht, Tour de France. Das ist ja eins der weltgrößten Sportevents überhaupt. Und das wichtigste Fahrradrennen, die fahren halt im Juli üblicherweise, also Ende Juni, bis Mitte Juli fahren die in Frankreich, wo es tendenziell eh schon warm ist. Also es sei denn, die fahren gerade irgendwelche Pyrenäenberge hoch oder Alpenberge hoch, aber die fahren halt auch dort, wo es heiß ist. Und teilweise wird es extrem heiß. Und 2022 mussten sie teilweise den Asphalt bewässern, weil der sonst so weich geworden wäre, dass die da nicht durchgekommen wären. Die wären da irgendwie stecken geblieben, nicht. Aber ja, ist halt, wenn du damit irgendwie 50, 60 km/h da rumbrettest und dann kommst du auf so eine Stelle, wo der Asphalt weich ist, ja, dann ist das mordsgefährlich. Weil wenn da einer stürzt, dann hast du gleich einen ganzen Massensturz hinten dran. Mhm. Da sieht man schon, dass die Klimakrise Auswirkungen auf den Sport hat. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich konzentriere mich auf ein paar der großen Sportevents, in dem Fall Olympische Spiele und Fußball, und ein bisschen aufs Fahrradfahren schauen wir auch noch, weil das habe ich jetzt keine seriösen Quellen dafür gefunden, auf die Schnelle, aber es gelten so als die drei größten Sportevents der Welt die Olympischen Spiele, die Fußball-Weltmeisterschaft und die Tour de France. Die gelten so als die größten Sportevents der Welt. Da habe ich gedacht, nehme ich die drei Disziplinen und schaue mir an, was es da zu finden gibt. Mhm. Und wir fangen an mit einer Übersichtsarbeit über die Olympischen Sommerspiele, die gleich mal den unheilverheißenden Titel The Last Summer Olympics, Fragezeichen, trägt.
Oh, das ist Foreshadowing der dezentesten Art.
Mhm. Genau. Ja, also es geht um die Olympischen Sommerspiele. Das ist natürlich im Vergleich zu den Winterspielen, die vielleicht aus meiner österreichischen Sicht immer irgendwie relevanter ausgesehen haben, weil das hauptsächlich mit Skifahren und Skispringen und sowas ist, und da ist Österreich gut, und in den ganzen Sommersportarten ist Österreich nicht gut. Das heißt, in Österreich haben die Olympischen Winterspiele immer sehr viel mehr Prestige gehabt als die Sommerspiele. Aber wenn man sich die Sommerspiele anschaut, das ist natürlich das wesentlich größere und globalere Event, weil viel, viel mehr Disziplinen, da sind Leute aus allen Ländern der Welt dabei. Bei den Olympischen Winterspielen sind auch viele Disziplinen und auch viele Länder, aber halt ja nur die, die einen Bezug zum Wintersport haben. Und das Olympische Sommerspiel, da ist halt nicht alles. Ja, da ist wie Laufen, ja, Bootfahren, Radfahren, Leichtathletik, Teamsport, Tennis, Volleyball, alles Mögliche. Sogar Baseball ist, glaube ich, dabei. Also da bin ich halt, das ist ein sehr, sehr großes Event und sehr wichtiges Event. Und das, was die sich angeschaut haben in dieser Arbeit, das ist im Wesentlichen die Frage, wo können wir in Zukunft noch Olympische Sommerspiele durchführen? Wo geht das? Und haben sie das halt mit einerseits Klimamodellen angeschaut, also sie haben Klimamodelle hergenommen und in dem Fall ein Klimamodell genommen, das im Wesentlichen das, ja, wir machen einfach so weiter Modell ist und kümmern uns nicht dramatisch viel um Klimaschutz. Und dann haben sie sich auf die nördliche Hemisphäre beschränkt, weil sie gesagt haben, die allermeisten Menschen der Welt leben auf der nördlichen Hemisphäre, und vor allem auf der nördlichen Hemisphäre kann man auch halbwegs konsistent definieren, was Sommer bedeutet, nämlich irgendwie Juli und August, was ja auch der Zeitrahmen ist, wo die Sommerspiele am meisten stattfinden.
Das kann man für die Südhalbkugel nicht definieren?
Habe ich mir jetzt nicht im Detail angeschaut, aber irgendwie musste ich wahrscheinlich einschränken oder sowas. Vor allem, weil es ja auch irgendwie, das sagen sie dann schon noch, ein großer wirtschaftlicher Aufwand ist, solche Spiele auszurichten.
Ja.
Und das ist tendenziell eher in den Städten der nördlichen Hemisphäre etwas als in den Städten der südlichen Hemisphäre. Und deswegen haben sie auch nur Städte genommen, die mindestens 600.000 Menschen beherbergen, also wirklich eine Einwohnerzahl 600.000 und größer, weil ja, kleinere Städte ist die Chance, dass dort Olympische Spiele stattfinden, gering. Also das ist die Ausgangsposition. Die Städte haben sie genommen, und dann haben sie überlegt, okay, ab wann kann man ein olympisches Sommerspiel-Event nicht mehr durchführen? Und haben dabei gedacht, okay, den Marathon, wir nehmen mal den Marathon, das ist sicherlich so das härteste Event quasi aus Klimasicht, weil wenn du da irgendwie 2 bis 3 Stunden im Freien durch die Gegend läufst, dann ist das was anderes, als weiß ich nicht, wenn du einen Speer wirfst oder irgendwie sowas in einem Stadion und dann wirfst du das Ding und dann gehst du wieder in den Schatten. Also ist auch nicht so einfach wahrscheinlich. Die werden auch unter der Hitze oder der Wetter leiden. Aber sie haben gesagt, wir nehmen mal den Marathon. Das ist so das Härteste. Ja, wir nehmen mal das hier. Mhm. Nehmen das als Indikator, ob es fair noch ist, ob es sicher ist, da Olympische Spiele durchzuführen. Und jetzt müssen wir kurz das Konzept der Kühlgrenztemperatur wiederholen.
Ich habe vergessen, was das ist.
Das ist auf Englisch die Wet Bulb Globe Temperature. Das ist eine, wenn man es jetzt so vereinfacht sagen will, eine Kombination aus Temperatur, aus Lufttemperatur und aus Luftfeuchtigkeit. Das ist die niedrigste Temperatur, die durch die Verdunstungskühlung erreicht werden kann. Ja, weil wenn es heiß ist, schwitzen wir und wir schwitzen deswegen, damit das verdunstende Wasser, der verdunstende Schweiß uns kühlen kann. Und die Kühlfähigkeit, die hängt halt einerseits von der Temperatur ab, andererseits aber natürlich auch von der Luftfeuchtigkeit. Wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist, dann kann ich durch Verdunstung nicht mehr so gut kühlen.
Und das stimmt, ja.
Und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo ich halt tatsächlich meinen Körper nicht mehr kühlen kann, dann wird es lebensgefährlich.
Okay, das heißt, diese Temperatur ist...
Da gibt es eine Formel dafür, die sehr kompliziert ist.
Okay, gut.
Das ist jetzt keine Formel, wie irgendwie so Kraft ist Masse mal Beschleunigung, irgendwie sowas Naturgesetzmäßiges, sondern ganz viele irgendwelche Parameter und Vorfaktoren. Irgendwie so typisches, irgendwie, wo du Daten hast und dann fittest du irgendwas durch die Daten und dann kommt da irgendwie eine Formel raus. Aber gibt eine Formel, gibt auch entsprechende Rechner, wo man sich das ausrechnen kann. Du steckst da halt Luftfeuchtigkeit und Temperatur rein. Aber ich habe ein paar Beispiele vorbereitet, dass wir uns vorstellen können.
Sehr gut, weil mir fehlt die Vorstellungskraft.
Also wenn wir jetzt 30 Grad haben zum Beispiel Temperatur und Luftfeuchtigkeit 50%, ja, dann haben wir eine Kühlgrenztemperatur von 22,3 Grad. Wenn wir 50 Grad Temperatur haben, ja, also wirklich heftig, aber nur 10% Luftfeuchtigkeit, dann liegt die Kühlgrenztemperatur bei 24 Grad. Also obwohl die Lufttemperatur bei den beiden Beispielen von 30 auf 50 Grad gestiegen ist, weil die Luftfeuchtigkeit gesunken ist, sind es nur 2 Grad mehr bei der Kühlgrenztemperatur. Wenn du 100% Luftfeuchtigkeit hast, dann sind die Umgebungstemperatur und die Kühlgrenztemperatur identisch.
Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, das, wenn es 100% sind, dann kann man gar nichts mehr kühlen.
Genau. Also bisher ist es so, dass diese Kühlgrenztemperaturen nur ganz, ganz selten irgendwo auf der Erde so die mehr als 30 Grad haben. Ja. Und wie gesagt, das heißt nicht mehr als 30 Grad Lufttemperatur. Das ist Kühlgrenztemperatur. In Österreich zum Beispiel haben wir bis jetzt kaum mehr als 25 Grad Kühlgrenztemperatur gehabt. Wer sich erinnert, 2021 war es sehr, sehr heiß. Da am heißesten Tag des Jahres in Österreich 2021 hatten wir eine Lufttemperatur von 35 Grad, aber eben die höchste gemessene Kühlgrenztemperatur von 24,5 Grad. Und wir haben, glaube ich, auch schon mal über die Hitzewelle 2003 gesprochen in Europa, wo es um die 70.000 Hitzetote gegeben hat. Und da hat die Kühlgrenztemperatur nie die 28 Grad überschritten. Mhm. Lebensbedrohlich wird es, wenn wir so eine Kühlgrenztemperatur von ungefähr 31 Grad haben. Ist niedriger, als man lange Zeit gedacht hat. Früher haben wir gedacht, 35 Grad, da wird's heftig. Aber jetzt sagt man so 31 Grad Kühlgrenztemperatur. Wenn man da sich im Freien aufhält, dann stirbt man nach einer gewissen Zeit.
Krass, okay.
Und das ist natürlich ein Konzept, das einerseits irgendwie aus Klimaforschungssicht interessant ist oder wichtig ist, weil man dann eben genau diese erschreckenden Grafiken und Ergebnisse bekommt, die wir auch schon besprochen haben, wo es dann heißt, dass dann es um den Äquator herum in Zukunft wirklich lebensfeindliche Zonen gibt. Die sind dann halt genau lebensfeindlich, weil die Kühlgrenztemperatur die lebensbedrohlichen Werte übersteigt. Andererseits ist es natürlich auch ein wichtiges Konzept, gerade für sowas wie Sport, ja, weil du mit dieser Temperatur abschätzen kannst, ist es jetzt überhaupt noch möglich oder sinnvoll, sich im Freien aufzuhalten und körperlich zu betätigen. Das heißt, drum spielt das in all diesen Studien, geht es nicht nur um Sport, geht auch irgendwie so um Arbeitssicherheit und sowas, da spielt diese Kühlgrenztemperatur immer eine wichtige Rolle.
Also das ist tatsächlich immer eine wichtige Temperatur in heißen Gebieten.
Genau, Sie haben gesagt, so 26 Grad Kühlgrenztemperatur, das ist das, wo wir sagen, das ist so die untere Risikogrenze und wenn wir so noch ein bisschen das Risiko noch ein bisschen erhöhen wollen, so 28 Grad Kühlgrenztemperatur. Also da in dem Bereich, sagen Sie, da müssen wir drüber nachdenken oder sollten wir drüber nachdenken, Olympische Spiele nicht durchzuführen. Zur Erinnerung, gesagt, 28 Grad, das ist schon das, da hatten wir schon eine Hitzewelle in Europa mit über 70.000 Hitzetoten, ohne dass diese 28 Grad Kühlgrenztemperatur überschritten worden sind.
Ja, und ohne dass die Leute dabei anstrengenden Sport im Freien durchführen.
Genau, ja. Also 28 Grad Kühlgrenztemperatur, das ist schon heftig. Ja. Also da hat man schon ein hohes Risiko gesetzt. Mhm. So, also das sind so die Sachen. Und sie haben gesagt, okay, wenn jetzt du die Klimamodelle nimmst und das für all diese Städte, die sie vorher definiert haben, ausrechnest, wie wird es da sein in Zukunft? 2085 war deren Grenze, wo sie gerechnet haben. Dann kannst du halt ausrechnen, wie die Chancen stehen, dass in diesen Städten in den Sommermonaten die Kühlgrenztemperatur von 26 oder von 28 Grad überschritten wird. Und sie sagen, wenn da eine mehr als 10%ige Chance besteht, dass man so ein Event wie den Olympischen Marathon spontan absagen muss, dann ist es eigentlich nicht mehr sinnvoll, da Olympische Spiele durchzuführen. Weil das funktioniert dann nicht mehr, wenn du jetzt nicht mehr sicher sein kannst, dass die Bewerbe so stattfinden, wie sie stattfinden sollen. So, und jetzt kann man sich überlegen, wie viele Städte bleiben da übrig? 543 haben sie gehabt, außerhalb von Westeuropa. Westeuropa schauen wir uns nochmal extra an. Also außerhalb von Westeuropa 543 bis 2085 bleiben davon 8. Außerhalb von Westeuropa.
8.
Ja, in Westeuropa, da sind die Sachen, die Lage noch ein bisschen besser, da sind es 25. Also wir haben insgesamt 33 Städte, wo man 2085 mit diesen Kriterien noch olympische Sommerspiele durchführen kann. Ich kann ja auch sagen, welche es sind. Also die haben sie sich auch genau angeschaut. Also du kannst in Nordamerika olympische Spiele machen in Vancouver, in Calgary und in San Francisco. Du kannst in Osteuropa olympische Sommerspiele machen in St. Petersburg, in Riga oder in Krasnojarsk. Und du kannst in Asien olympische Sommerspiele machen in Bischkek und Ulaanbaatar, das ist beides irgendwie so Mongolei-Gegend, also Ulaanbaatar ist Hauptstadt von Mongolei, Bischkek ist auch in der Nähe. Afrika, Südamerika, nix, da passt keine Stadt mehr. Und in Westeuropa, wie gesagt, da sind es 25 Städte und wenn ich dir jetzt die Namen vorlese, dann gibt es da auch so ein gewisses Muster. Also Olympische Sommerspiele in Westeuropa im Jahr 2085 gehen noch in Glasgow, Belfast, Edinburgh, Dublin, Newcastle, Leeds, Göteborg, Oslo, Liverpool, Stockholm, Manchester, Helsinki, Sheffield, Bristol, Kopenhagen, Malmö, Den Haag, Southampton, Leicester, Nottingham, Birmingham, Coventry, Amsterdam, Rotterdam, London. Also das ist eine ziemlich britische Angelegenheit.
Ja, die Briten haben künftig was vor.
Und eine nordeuropäische Angelegenheit. Ja, ja, also ja. Ich glaube, das Südlichste, was ich da jetzt vorgelesen habe, muss so ja Amsterdam, Rotterdam, irgendwie so die Ecke gewesen sein, Kopenhagen. Aber selbst ja sowas wie München, Berlin, Wien, ja, auch raus.
Nicht mehr, ja.
Und wenn du es noch weiter machst, ja, sie haben dann auch noch ein bisschen weiter in die Zukunft simuliert mit ihren Klimamodellen, also frühes 22. Jahrhundert, naja, dann bleiben dir Belfast, Dublin, Edinburgh, Glasgow. Fertig.
Mhm, das ist nicht viel.
Ja.
Glasgow, Edinburgh. Nicht mal mehr Bristol?
Nee, auch weg. Schottland und Belfast ist Nordirland, Dublin ist Irland, also ja, Schottland und Irland.
Krass. Ja, also da müssen sich die vielleicht noch denken, so ach, hier bei uns geht das alles noch, mal überlegen, dass das doch nicht mehr geht.
Ja, und sie sagen natürlich, es gibt Alternativen. Man kann Sommerspiele in Hallen durchführen, man kann sie in den Winter verlegen, was auch ein bisschen absurd wäre. Dann geht es natürlich auch, wenn du olympische Sommerspiele im Winter machst, dann ist es kühler. Man kann das ganze Zeug, was wirklich körperlich fordernd ist, sowas wie Marathonläufe, Radrennen und so weiter, Tennisturniere, das kann man alles streichen, aber gut, dann wozu brauche ich olympische Sommerspiele? Also die Alternativen sind alle nicht so attraktiv. Mhm. Und in diesem Artikel stand auch der Satz, wo ich gesagt habe, wir werden dann später noch schauen oder sehen, dass das jetzt zwar einerseits alles Forschung im Kontext des Sport ist, dass es aber auch durchaus uns betrifft, denn sie enden diesen Artikel mit dem Satz, ich sage ihn zuerst auf Englisch und dann auf Deutsch, if the world's most elite athletes need to be protected from climate change, what about the rest of us?
Okay, das ist ein Satz, aber ja, ich verstehe, was sie meinen.
Ja, weil, wie gesagt, wenn schon die, deren Job es ist, deren Lebensaufgabe es ist, dass sie so trainiert sind, dass sie wirklich Dinge aushalten, die andere nicht aushalten, wenn die schon dann Risiko haben, dass sie da körperlichen Schaden nehmen, wenn sie sich körperlich betätigen im Freien, ja, was heißt das dann für uns? Ich meine, okay, wir laufen jetzt kein Marathon und wir fahren kein 200 Kilometer Radrennen im Sommer, aber wir arbeiten vielleicht im Freien oder wir machen andere Sachen, die aus unserer Sicht auch genauso anstrengend sind. Ja. Und wenn es nicht mal die durchhalten, die wirklich trainiert sind, Sachen durchzuhalten, ja, was heißt das dann für uns? Dann können wir nicht mehr rausgehen, weil es draußen zu gefährlich für uns ist im Sommer.
Ja, die sind einfach, also die sind ja trainiert, ja. Also wir nicht. Also so in dem Sinne, dass man ja durchaus sehr resilient ist, wenn man so mit Leistungssport unterwegs ist. Das ist echt krass.
Ja, ja, stimmt schon. Dann gibt es halt vielleicht Sommerspiele irgendwo in Glasgow, aber du kannst dir dich an den Straßenrand stellen und dir den Marathon und das Radrennen anschauen, weil du einen Hitzschlag kriegst und rumfällst.
Ja, gut. Dann müssen die halt alleine fahren.
Ja, gut, aber das macht dann auch keinen Spaß.
Ja, eben.
The Last Summer Olympics war jetzt nicht ganz so übertrieben, weil entweder wir sagen, okay, dann ist das egal, dann sollen die halt da irgendwie umfallen, die Sportlerinnen und Sportler. Dann können wir es überall durchführen. Oder wenn wir das irgendwie ja halbwegs sicher haben wollen, dann gehen uns irgendwann die Locations aus, wenn wir in Sachen Klimakrise nichts verändern.
Dann kann die nicht wegradeln.
Nee. Nee, ich habe mir natürlich auch die Winterspiele nochmal angeschaut, weil wie gesagt, die ist aus österreichischer Sicht deutlich wichtiger und wir haben ja auch schon im Podcast hier öfter gesprochen über die Zukunft des Skifahrens und so weiter, dass es da auch Probleme geben wird und auch da haben sie sich angeschaut, wo man hier noch Winterspiele machen kann und haben, fand ich einen ganz interessanten Ansatz, sie haben sich 339 Sportlerinnen und Sportler genommen und Trainerinnen und Trainer und haben die mal gesagt, okay, was sind jetzt faire und sichere Bedingungen? Also jetzt mal Eishockey und Eiskunstlauf haben sie weggelassen, weil das ist in der Halle, da ist es egal, sondern wirklich das, was draußen ist, wo Schnee ist. Ja. Also ab wann sind die Bedingungen so, dass man sagen kann, okay, dieses Skirennen, dieser Skisprung-Event ist jetzt nicht mehr fair und sicher. Und das war quasi dann deren Parameter, die sie dann mit den Klimamodellen abgeglichen haben und haben festgestellt, erstens mal, dass mal die Häufigkeit von diesen unfairen, unsicheren Bedingungen sich in den letzten 50 Jahren schon mal erhöht hat und dann geschaut, wie wird es in Zukunft ausschauen und da haben sie jetzt nicht das gemacht, was die bei der Sommerspielearbeit gemacht haben, die haben sich nicht alle möglichen Städte angeschaut, sondern die haben sich die Städte angeschaut, wo bis jetzt schon Winterspiele stattgefunden haben. Bei den Winterspielen ist es auch tendenziell eher so, dass da immer wieder in denselben Städten was stattfindet, weil man die Infrastruktur da schon hat und so weiter. Und es gibt jetzt nicht so viele, ja keine Ahnung, Skisprunganlagen, wo man Wettbewerb durchführen kann. Also da neigt man eher dazu, immer an denselben Locations zu sein. Aber jedenfalls haben sie dann hier die 21 bisherigen Locations genommen und geschaut. Und da bleibt tatsächlich in Zukunft eine Location übrig.
Eine?
Ja,
okay, wo liegt diese eine Location?
Bitte? Sapporo in Japan.
Gut, die müssen sich jetzt darauf vorbereiten, in Zukunft dann die Einzigen zu sein.
Ja, ist man aus Nachhaltigkeitsgründen wäre das eh nicht so schlecht, wenn man sagt, okay, jetzt hier Winterspiele in Sapporo, Sommerspiele in Glasgow, fertig. Ja, dann baut man einmal da die Anlage hin und gut ist. Muss man nicht irgendwie alle 4 Jahre neu irgendwo was auf der grünen Wiese hochziehen.
Ja, also auch grundsätzlich so ein, man hat die Infrastruktur, Verkehr und also alles besser bündeln in der Zeit.
Und wäre ja auch historisch noch korrekt, weil früher waren die Olympischen Spiele auch nur in Olympia.
Stimmt eigentlich. Ne? Ja. Aber ich glaube, Olympia fällt als Stadt raus.
Ne? Nee. Erstens mal haben die keine 600.000 Einwohner, obwohl keine Ahnung, wo Olympia ist, ehrlich gesagt.
Frag mich irgendwo da in Griechenland.
Ja. Aber ja, die fallen raus. Also Griechenland fällt raus.
Okay. Naja, klar. Gut, das heißt, wir schränken unsere Auswahlmöglichkeiten ein. Und ja gut, aber ich meine, dann muss man auch weniger Berg bebauen mit solchen Anlagen und Infrastruktur. Okay.
Ja, soweit die Olympischen Spiele. Jetzt kommen wir zum Fußball, der ja auch wieder jetzt hier vermutlich sehr aktuell, ich habe vergessen zu schauen, wann die Folge erscheint, aber es muss ziemlich bald sein, wenn jetzt hier die Fußball-Europameisterschaft anfängt. Und auch da gibt es natürlich Einfluss des Klimas. Auch da hätte ich 5 Folgen machen können. Ich habe irgendwie eine Arbeit gefunden, die sich angeschaut hat, wie sich der Luftdruck im Ball verändert, wenn die Temperatur, die Außentemperatur steigt und was das für Einfluss auf das Spiel selbst hat, auf die Spiele hat, also ob es einen Unterschied macht, ob man sich häufiger verletzt, wenn man irgendwie mit dem Fuß auf den Ball drauf tritt, wo der Luftdruck höher ist, weil halt die Temperatur gestiegen ist und sowas. Also da gibt es auch absurd viel Forschung. Aber ich habe mir auch eher dann die Übersichtsarbeiten angeschaut. Und es gibt eine Arbeit, die hat sich mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland auseinandergesetzt und den Einfluss von Hitzestress untersucht. Und kann man sich natürlich auch denken, ja, wenn es heiß ist, dann ist erstens unangenehmer, Sport zu treiben, das ist schon klar. In dem Fall, also das haben die auch bestätigt, dass wenn die biometeorologischen Bedingungen, habe ich nicht gewusst, dass es den Begriff gibt, aber gibt es logischerweise.
Nee, kann ich noch nicht.
Ja. Je schwieriger diese biometeorologischen Bedingungen während eines Wettbewerbs sind, desto schwieriger ist es zu gewinnen. Ja, das haben sie mal nochmal bestätigt, das war vorher schon bekannt, ist auch jetzt nicht so überraschend, aber sie haben dann festgestellt, dass es nicht nur um die Bedingungen geht, zu dem Zeitpunkt, wo du halt dann dein Fußballspiel spielst, sondern auch um das, was davor passiert. Mhm. Also zuerst mal haben sie festgestellt, okay, wenn jetzt Fußballspieler, also in dem Fall sind es alles Männer, weil es geht um die Männer-Fußball-Weltmeisterschaft 2018, wenn die Fußballspieler vor den Spielen Bedingungen hatten, wo sie keinen Hitzestress haben, also wirklich vor den Spielen, ja, beim Training oder sonst irgendwo.
Ah, okay, ja. Also bei der Vorbereitung
genau.
auf.
Ja. Okay. Wenn die da keinem Hitzestress ausgesetzt waren, dann haben die Mannschaften im Durchschnitt mehr gewonnen und sind im Ranking am Schluss weiter oben gelandet im Vergleich zu denen, die in der Vorbereitung Hitzestress ausgesetzt waren, und die am schlechtesten abgeschnitten haben, das waren die halt dem Hitzestress ausgesetzt waren, egal ob es jetzt irgendwie Vorbereitung oder Spiel ist. Also sie sagen, wenn man solche Untersuchungen macht oder halt einschätzen will, wie sich jetzt Bedingungen auswirken auf Fußballspiele, dann darf man nicht nur das berücksichtigen, was passiert, während gerade gespielt wird, sondern auch wirklich ja alles, was davor passiert. Da, wo die Teams ihre Unterkunft haben, da, wo sie ihre Vorbereitungsmatches spielen, da, wo sie trainieren und so weiter, das ist alles relevant, weil selbst wenn du irgendwo spielst, wo dann halt in Glasgow, keine Ahnung, wahrscheinlich sind die Fußballmeisterschaften auch alle in Glasgow in Zukunft, die Fußballweltmeisterschaften.
Ja, wenn es Olympia ist, dann auch Fußball darauf.
Nee, aber dann werden auch tendenziell die Mannschaften irgendwie aus Irland, aus Schottland, aus Island, weiß ich nicht, wer dann gewinnen wird, nicht, die werden tendenziell eher gewinnen, jetzt überspitzt gesagt, als die aus Italien, aus Argentinien oder aus Brasilien, weil da ist es eher heiß.
Und vor allem, das widerspricht so ein bisschen dem, was man jetzt so aus eigener Perspektive vielleicht denkt, wenn man in denselben klimatischen Bedingungen trainiert, dann kann man das besser wegstecken oder sowas.
Spielt wahrscheinlich auch ein bisschen eine Rolle, wenn die Nationalmannschaft aus Grönland jetzt im Sudan antreten muss und sich nicht akklimatisiert, ist vielleicht auch blöd. Aber in dem Fall sagen die, das spielt schon eine Rolle, was davor passiert.
Mhm. Ich finde es einfach wirklich spannend, weil ich hatte das gar nicht so erwartet, dass es tatsächlich also so eine deutliche offensichtliche Verbindung dazu gibt. Okay.
Ja, und dann habe ich noch eine Arbeit gefunden, die beschäftigt sich mit chinesischem Fußball, weil da halt auch viele Menschen leben und die auch viel Fußball spielen und da auch viel geforscht wird, kann man auch chinesischen Fußball erforschen. Da geht's um die Chinese Soccer Super League. Das dürfte anscheinend so die chinesische Bundesliga sein. Und die haben sich jetzt da angeschaut, wie die Performance abhängt von Temperaturen, von Niederschlag. Das sind ja die zwei der großen Parameter, die eine Rolle spielen beim zukünftigen Klima. Mhm. Was passiert, wenn es heiß ist? Was passiert, wenn es regnet in Zukunft? Und wir wissen ja, in Zukunft wird es vielleicht öfter regnen oder heftiger regnen, und heißer wird es auf jeden Fall in Zukunft. Und sie haben sich angeschaut, wirklich mit 2 Jahre hinweggehenden Datensatz über alle Spiele und so weiter, haben sie gemessen, wie weit sind die alle insgesamt gelaufen, wie viele Passes haben sie gemacht und wie viele Fouls haben sie gemacht. Wenn wir jetzt 15 Grad und 30 Grad vergleichen, also Temperaturen unter 15 Grad und Temperaturen über 30 Grad, dann sinkt die gelaufene Strecke bei höheren Temperaturen um ungefähr 8%, die Zahl der Passes sinkt um 6%, und das fand ich überraschend, die Zahl der Fouls sinkt auch, und zwar um 23%. Weil eigentlich zu verdecken ist es heiß, da werden sie alle noch wütender, aber nein, anscheinend ist es heiß, da denkt man sich, na jetzt faul ich den nicht, ist mir zu anstrengend. Oder so, ich weiß es nicht.
Genau, ja, das ist ja ein Zusatzaufwand, das ist ja vor allem 23%, das ist ja richtig viel. Ja. Also wenn es wärmer wird, ist man zu faul zum Faulen.
Oder, das kann natürlich auch sein, das ist jetzt meine Privattheorie, die ist jetzt nicht gedeckt durch irgendwas, was in dem Artikel drin steht. Wir wissen ja auch, dass Hitze auch Auswirkungen auf die mentale Fähigkeit hat. Ja. Ja, also man denkt langsamer, vielleicht sehen die Schiedsrichter die Fouls nicht oder weniger häufig, wenn die Temperatur groß ist. Die sind nicht so aufmerksam.
Ach, so eine, das wäre ja was. Okay, da weiß ich nicht.
Gut, aber das würde mich nicht überraschen, wenn es da auch Forschung gibt. Dazu habe ich mir nicht angeschaut, Schiedsrichterleistungen und Klimakrise. Wahrscheinlich hat das auch schon wer untersucht, aber habe ich mir jetzt nicht angeschaut.
Ich bin mir sehr sicher, dass es dazu auch was gibt.
Ja. Auch beim Regen hat man natürlich den gleichen Einfluss. Auch da sinkt die Laufleistung nicht ganz so stark. Das sind nur 1,2%. Die Passes sind schlechter. Ja, also da sinkt die Zahl der Passes um 8% im Vergleich zu 6% bei der Temperatur. Aber wahrscheinlich, ja, wenn es richtig schüttet, siehst du auch schlechter und dann, ja, kann es schlechter passen. Die Fouls tatsächlich sinken auch immer nur gering. Also wenn es regnet, dann foult man nur um 4% weniger.
Das ist nicht so wirklich viel. Ja, aber das ist spannend. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, finde ich es ja schon spannend, dass sie sich das angeguckt haben, wie die Anzahl der Fouls sich verändert. Das muss ja, also ist ja ein Kerngeschäft offensichtlich von Fußball.
Ja, Fairness und alles. Also wenn du weißt, okay, die Fouls ändern sich vom Wetter, dann kann man entsprechende sich Prozedere überlegen, wie man den Sport trotzdem noch halbwegs fair hält, in Abhängigkeit vom Wetter oder sowas. Ja, also auch das macht schon Sinn.
Ja.
Dann möchte ich ein Thema auch noch nicht ignorieren, weil wir haben jetzt über Spitzensport gesprochen, Olympische Spiele und so weiter, Fußball-Weltmeisterschaften, aber ganz viele machen ja einfach nur Hobbysport. Aber natürlich betrifft es uns auch da. Ja, und auch da gibt es eine wissenschaftliche Arbeit, da gibt es Unmengen wissenschaftliche Arbeiten. Aber ich habe halt eine halbwegs aktuelle rausgesucht, 3 Jahre alt, aber das ist eine schöne Übersichtsarbeit. Die kann man wirklich, glaube ich, auch so lesen, ohne jetzt großartig Ahnung von der Forschung zu haben. Die ist sehr schön zu lesen. Die hat den schönen Titel Sport and Climate Change, How Will Climate Change Affect Sport? Hätte man sich auch eigentlich sparen können, den Titel und den Untertitel, hätte man einfach nur eins davon nehmen können, aber egal. Das ist eine Arbeit, die im Wesentlichen sehr straightforward ist. Da wird zuerst gesagt, das sind die Risiken, die wir als Hobbysportler und Sportlerinnen haben, wenn es heißer wird da draußen. Und das sind Dinge, die man tun kann dagegen. Und das ist wirklich alles so aufgelistet. Das fängt schon an Hitzewellen. Ja, da steht Hitzewellen. Was ist Hitzewellen? Wie ist da die Klimaaussicht? Dann, was hat das für Auswirkungen auf uns? Und was kann man dagegen tun? Und dann kommen die nächsten. Dann kommt UV-Strahlung zum Beispiel und so weiter. Also ist eine schöne Handreichung, wenn man sich auch als Hobbymensch in Zukunft, Hobbymensch, klingt das, wenn man ein Roboter, der als Hobbymensch sein will. Also,
ja, mein Hobby ist Mensch sein. Ab und an mache ich das mal, aber ich will nicht committen.
Ja, also als Hobbysportler oder Sportlerin habe ich gemeint, wenn man sich da draußen aufhält, was kann man tun? Also die 6 Gefahrenquellen sind da im Wesentlichen ja die Hitze, Extremwetterereignisse, also jetzt irgendwie Niederschlag oder Gewitter oder sowas, die UV-Strahlung, dann die sogenannten inhalativen Risiken, ja, also Feinstaub, Ozon, wenn das stärker wird,
ja.
Infektionsrisiken, also Zecken, Mücken, Getier, haben wir auch schon oft genug gehabt, dass das, dass die sich weiter ausbreiten. Und dann gibt's noch ja so mentale Risiken, haben wir auch schon gesagt, Hitze macht da doch ein bisschen blöd im Kopf. Und Allergene haben sie auch noch gesagt extra. Also das kann man sich anschauen und dann kann man schauen, okay, was kann man da alles tun? Es ist jetzt nichts überraschend Neues dabei. In einem Artikel vom RBB habe ich das schön zusammengefasst gesehen. Man soll sich mit den 3 Vs auseinandersetzen.
Aha.
Die 3 Vs sind vorhydrieren, vorcremen und vorkühlen.
Oh mein Gott, man hat einfach das Wort vor.
Ja, genau. Ja, aber man kann sich vielleicht trotzdem so merken, vorhydrieren ist jetzt nicht schwer zu verstehen. Oder nicht erst dann trinken beim Laufen oder sowas, wenn einem schon die Zunge raushängt, sondern auch vorher ordentlich trinken, währenddessen ordentlich trinken. Auch wenn man jetzt gerade nicht das Bedürfnis hat, was zu trinken, einfach immer schon viel trinken beim Sport, klar. Mhm. Vorcremen auch, sollte ja auch selbstverständlich sein, wenn ich im Freien in der Sonne mich körperlich betätige. Sonnenschutz. Man braucht sich gar nicht körperlich betätigen, wenn man rausgeht und es ist heiß und die Sonne scheint, eincremen. Ja. Und vorkühlt heißt, dass man halt vorher vielleicht schon ein bisschen so Eis lutscht. Also ich nehme an, es ist Wassereis gemeint in dem Fall, also freut das dich.
Juhu!
Oder irgendwelche Eisslushes trinken. So, also einfach, ja, schon dass man jetzt irgendwie nicht gerade irgendwie aus der 30 Grad heißen Wohnung rausgeht und dann 10 Kilometer Sprint macht. Also schon, dass man schon kühl quasi mal anfängt beim Sport. Und dann kann man sich an Sachen anschauen. Extremwetter, ja, weil gut, da kann man jetzt kann man sich eincremen, wie man will. Hilft jetzt nicht viel beim Gewitter, aber man könnte sich informieren, bevor man loslegt beim Sport. Ist da jetzt was im Anmarsch? Es gibt auch Apps. Ich glaube, in Deutschland heißt, gibt es keine eigene App. Die sind Nina-App.
Nina, ja.
Genau, also sowas kann man nutzen. Bei Tieren, Zecken, Mücken kann man halt die entsprechende Kleidung sich anziehen und danach schauen. Also es sind eigentlich jetzt nämlich keine großen Erkenntnisse, aber in dieser Arbeit ist das alles nochmal schön zusammengefasst. Ja, also darum habe ich gedacht, nehme ich die am Ende auch noch rein, damit wirklich die jetzt nicht zufällig für die Olympischen Spiele oder die Fußball-EM oder die Tour de France trainieren, sondern so wie ich einen normalen Sport betreiben, dass die auch noch ein bisschen was haben davon. Und zum Abschluss habe ich noch eine ganz schöne Arbeit gefunden. Die hat mich wirklich sehr überrascht. Wir sind jetzt auch beim Fahrradfahren, weil wie gesagt, Tour de France fängt auch bald an und ich wollte das Fahrradfahren auch noch mit reinkriegen. Erstens, weil ich selbst gern Fahrrad fahre und mir Fahrradfahren auch gern im Fernsehen anschaue. Ich dachte, nehme ich Fahrradfahren mit dazu und stelle vor folgende Situation. Es gibt die Flandern-Rundfahrt. Das ist eins der wirklich ältesten Eintagesrennen beim Radfahren, gehört zu den 5 Monumenten des Radsports. Das sind so wirklich so 5 so Klassiker, die halt wirklich schon seit Jahrzehnten ausgetragen werden, die so zu den wichtigsten Radrennen zählen. Und die Flandern-Rundfahrt ist eins davon. Die wird seit 1913 ausgetragen, also wirklich schon über 100 Jahre lang. Immer, fast immer auf derselben Strecke. Fast immer Anfang April. Seit 1929 gibt's Filmaufnahmen davon. Seit 1981 gibt's dann auch wirklich Farbbilder hoher Qualität.
Ja.
Das ist die Situation. Was würdest du als Forscherin damit anfangen?
Oh mein Gott. Die Anzahl der Fouls?
Ja, Fouls beim Fahrradfahren gibt es nicht so wirklich. Also.
Nicht? Ah, okay, gut. Ja, gut. Nein, was würde ich denn damit anfangen? Wow, nee, ich habe keine Ahnung. Also aus meiner Forschungsperspektive komme ich gerade nicht auf irgendwas. Nee,
also in dem Fall haben sich belgische Forscherinnen und Forscher, weil Radfahren ist in Belgien wirklich so wie Fußball bei uns. Und die haben natürlich dann einen ganz anderen Bezug dazu. Aber die haben gesagt, okay, wir haben da Bilder, Farbbilder seit 81 von der Strecke, weil das wird da wirklich irgendwie nicht so wie bei uns Radsport irgendwie fünf Minuten am Abend, sondern das wird nicht komplett live übertragen im Fernsehen. Mhm. Wir haben wirklich Archivbilder von fast über 40 Jahren von einer Strecke durch die Landschaft, immer dieselbe Strecke, immer mehr oder weniger zur gleichen Zeit im Jahr.
Das heißt, ja, jetzt sehe ich's,
die haben sich hingesetzt und haben mal einzelne Bäume oder Büsche rausgesucht, die in all diesen 40 Jahren immer identifizierbar sind. Also da ist der Baum, da fahren die immer dran vorbei, seit 100 Jahren oder keine Ahnung, seit 40 Jahren, ja, je nachdem wie alt der Baum ist. Aber die fahren immer am gleichen Baum, immer am gleichen Busch vorbei, immer am gleichen Wald vorbei, haben sich da quasi 46 dieser Gewächse rausgesucht, die halt immer auf allen Aufnahmen erkennbar waren und dann geschaut, naja, wie ändert sich das? Also Phänologie haben sie quasi betrieben, das hatten wir auch schon. Wenn du halt irgendwie schaust, dass die Marillenbäume immer früher im Jahr blühen, dass andere Pflanzen immer früher im Jahr reif werden oder irgendwie sowas. Und das haben die da gesagt, da haben sie wirklich eine einzigartige Quelle, um das zu untersuchen, haben wirklich halt festgestellt, ja, wenn man sich so die Bilder aus den 1980er Jahren anschaut, da haben die Bäume eigentlich fast noch nie geblüht zu der Zeit, wo die vorbeigeradelt sind. Mittlerweile sind die teilweise schon im kompletten Hauptblüte. Und zwischen den 80er Jahren und 2016 ist es teilweise bis zu 70% angestiegen. Und 70% davon haben früher angefangen zu blühen. Sie sagen mir, das war jetzt mal so eine erste Studie, aber...
Das ist ein cooler Datensatz.
Ja, ja. Und sie haben gemeint, es gibt ja noch viel mehr solcher Datensätze. Das ist ein Radrennen in Belgien, das sie da genommen haben. Und es gibt ja auch andere jetzt Radrennen. Ich weiß nicht, ob es in anderen Sportarten auch so ist. Ich meine, Radrennen ist insofern einzigartig, was das angeht, als dass es nicht in einer fixen Sportlocation stattfindet. Weil in einem Fußballstadion, okay, da stehen jetzt wenig Bäume rum und wenig Gebüsch und im Leichtathletikstadion genauso wenig, aber bei den Straßenradrennen, die fahren halt durch die Gegend. Ja, und teilweise, weil Radfahren auch wirklich schon ein alter Sport ist, hast du halt wirklich so diese klassischen Radrennen, eben sowas wie die Flandern-Rundfahrt oder Paris-Roubaix und diese ganzen Sachen, die halt immer auf derselben oder einer sehr ähnlichen Strecke sind, da kann man, sagen sie dann auch wirklich, our research thus calls for further exploitation of video archives in global change biology. Was so klingt wie, sie brauchen eine Ausrede, dass sie ein bisschen mehr Sport gucken können im Dienst der Wissenschaft.
Alles im Dienst der Wissenschaft. Wie heißt denn nochmal diese Sportart, wo man abwechselnd Langlauf-Ski macht und schießt?
Nordische Kombination. Nee, Entschuldigung, nicht Langlauf, das ist Biathlon. Nordische
Biathlon,
Kombination ist Langlauf und Skispringen.
Biathlon, genau. Da ist man ja auch immer dieselbe Strecke häufig, die man so abgeht.
Oft, ja.
Ja, könnte man ja vielleicht auch mit Autorennstrecken machen. Da gibt es auch Videomaterial und Bäume außen.
Bin ich sicher. Also bei Biathlon ist halt im Winter, da ist halt überall Schnee. Da kann man phänologisch wenig machen. Bei den Formel 1 Autorundfahrten.
Aber die Schneemengen
können. Ja, die Schneemengen. Stimmt. Obwohl nein, auch nicht wirklich, weil das wieder künstlich beschneit, dann kein Schnee da ist. Ja. Also da müssen wir gucken, wie die Umgebung ausschaut. Aber wenn man das vernünftig wissenschaftlich angeht, könnte man wahrscheinlich was rausholen, irgendwie Informationen.
Ja, spannend. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen mit den Daten, aber natürlich, Leute sehen das.
Das ist mir auch zufällig begegnet, aber fand ich eine sehr coole Sache. Und jetzt kann ich natürlich auch immer eine Ausrede, wenn ich jetzt irgendwie dann ab Ende Juni dann wieder vorm Fernseher sitze und mir dann die Tour de France anschaue, kann ich sagen, ist für die Wissenschaft, braucht sich meckern, ich bin hier voll beschäftigt, ich kann gerade nicht anders.
Genau, muss.
Ja.
Das ist wichtig.
Ja, aber auch diesen Artikel über Flandern-Rundfahrt, der ist frei verfügbar, verlinke ich auch in den Shownotes, da kann man sich wirklich anschauen, da gibt es wirklich Bilder, kannst du dir Fotos anschauen von den Büschen und Bäumen, wo sie vorbeifahren.
Das werde ich machen, ich glaube, das gucke ich mir wirklich an, das finde ich toll.
Okay. Ja, das war mein kurzer Überblick, mein grober Überblick über den erstaunlich umfangreichen Komplex Sport und Klima.
Ja, ich meine, Sport ist ja auch einfach ein Thema, das die Leute stark bewegt und interessiert.
Ja, natürlich,
und, ja. Deswegen, klar, forscht man daran auch viel. Ach, okay. Irgendwie, ich habe wieder was gelernt. Also es ist wieder einer dieser Momente, wo ich dachte, was hat das jetzt mit Klima zu tun? Und verdammt viel.
Ja, alles hat mit Klima zu tun.
Ja, eben. Ich glaube, das muss man nochmal sagen. Alles hat mit Klima zu tun. Kommen wir nicht drum rum. Okay. Ja, spannend.
Ja, und wie gut. Gesagt, ich habe so viel ausgelassen. Vielleicht mache ich immer noch eine zweite Folge, weil es gibt auch ganz viele Initiativen von Sportvereinen und von Sportorganisationen, eben um Klimakommunikation zu machen, um Bewusstsein für Klimakrise zu schaffen, um Sportlerinnen und Sportler zu schützen vor Klimafolgen, um auch die breite Bevölkerung irgendwie beim Breitensport zu schützen. Also da gibt es so viele Organisationen, das ist jetzt unabhängig von Wissenschaft und das wird auch alles wissenschaftlich dann irgendwann ausgearbeitet. Also ich habe ganz viele geisteswissenschaftliche Arbeiten gefunden, die sich mit dem Zustand der großen Sportorganisationen zum Klima beschäftigt haben. Also das ist, da gibt es so viel Forschung. Ich glaube, vielleicht werde ich da nochmal zweites Mal einsteigen in das Thema.
Finde ich gut. Vielleicht so zum Sommerende, wenn die alle Olympischen Spiele gelaufen sind, die EM ist hier vorbei, die ja auch mein Leben einschränkt, weil Fußballspiele finden direkt in Köln statt. Da darf man dann nicht mehr reinfahren in die City. Gut, das war alles zum Sport heute.
Genau, ja, das ist der Sport.
Jetzt kommt das Wetter. Gehen wir jetzt weiter ins Wetter. gut, unsere Gehirne denken da schon gleich. Genau, es geht ums Wetter. Nein, also in der nächsten Folge geht es natürlich auch wieder ums Klima, aber es wird sehr dreckig. Ja. Das ist jetzt mal so mein Spoiler für die nächste Folge, es wird eher dreckig und mehr sage ich dazu eigentlich nicht, weil ich denke, es reicht ja auch.
Bin gespannt, wie dreckig es wird und wer für den Dreck verantwortlich ist, aber wir werden es in 2 Wochen erfahren. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt zum Sport, ich glaube, da haben wir sicherlich in der Hörerschaft Leute, die da eine Meinung zu Sport haben, das hat ja fast jeder eine Meinung zu Sport, dann lasst uns die ganze zukommen, auch wenn ihr selbst irgendwie Tipps habt, wie ihr mit Hitze und anderen Umständen umgeht bei eurer Sportausübung oder in einem Sportverein seid und da irgendeinen Bezug dazu habt, sagt uns Bescheid, interessiert uns, dann schreibt uns das unter podcast@dasklima.fm. Wenn ihr die ganzen Links zu den Artikeln haben wollt, die ich jetzt gerade erwähnt habe, dann geht auf dasklima.fm, da gibt es die Shownotes mit den Links. Und ja, wenn ihr uns anderweitig unterstützen wollt, dann könnt ihr das per Geld tun. Da gibt es die Möglichkeit, uns per PayPal oder per Steady uns was zukommen zu lassen. Auch da Links in den Shownotes. Oder ihr könnt auch einfach den Podcast abonnieren auf den Plattformen. Ihr könnt ihn bewerten, ihr könnt Kommentare schreiben auf den Plattformen. Das habe ich letztes Mal gelernt. Mag der Algorithmus besonders gerne, wenn man Kommentare schreibt. Also muss nicht ausführlich sein. Schreibt einfach ein guter Podcast. Vielen Dank. Oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Nein. Schreibt irgendwas, wenn ihr was schreiben wollt. Oder ihr erzählt einfach anderen Leuten davon. Wenn ihr jetzt dann zum Beispiel im Fußballstadion sitzt, dann könnt ihr in der Pause den anderen Leuten erzählen. Da gibt's einen Podcast, der hat über Sport gesprochen und übers Klima. Dann erzählt das den Leuten. Dann hören ihr das vielleicht. Und je mehr Leute das hier hören, desto mehr freut uns das.
Ja, das stimmt. Allerdings da tatsächlich immer wieder rein, was so die Leute schreiben und kommentieren.
Ja, ja, wir müssen irgendwann nochmal wieder eine gröbere Aufarbeitung machen, also von den diversen Leuten, die uns schreiben. Wie gesagt, wir lesen alles, wir können nicht so viel darauf antworten. Xine aus Linz hat dir eigentlich geschrieben, aber es geht in unser gemeinsames Postfach, hat dich auf ein Lied von Bodo Wartke zum Hambacher Wald hingewiesen.
Ja,
das du vermutlich schon kennst.
Das habe ich vielleicht sehr viel in meinem Leben schon gesungen, laut.
Ja, okay.
Und gleich kann ich den Text auch auswendig. Ich bin ja, also Bodo Wartke geht ja im Moment viral, den kennst du wahrscheinlich auch.
Ja.
Ich bin schon irgendwie seit 20 Jahren Bodo Wartke-Fan und gehe auf Konzerte und das Lied war eine Begleitung.
Ja, Phil, das ist vielleicht erwähnt jetzt auch nochmal. Phil hat uns geschrieben, er möchte sich ein Motorrad kaufen oder es ist, ja genau, Phil möchte ein Motorrad haben und wollte jetzt irgendwie ein E-Motorrad, kostet viel Geld und dabei, wenn er ein gebrauchtes Verbrennermotorrad kauft, wie alt müsste es sein und soll das kompensieren? Also, da muss ich ehrlich sagen, da habe ich tatsächlich keinerlei Kompetenz. Ich bin in meinem Leben noch nicht Motorrad gefahren und ich kann dir auch jetzt nichts sagen. Ich würde einfach sagen, kauf dir kein Motorrad, egal wie es angetrieben wird. Aber ja, wenn du gerne ein Motorrad haben willst, dann bin ich nicht die richtige und du wahrscheinlich auch nicht, Claudia, die richtige Person, um da jetzt Motorradkauftipps zu geben. Ist unsere Kompetenz überschritten.
Das stimmt, aber ich bin mir sehr sicher, dass es tatsächlich Leute in den Fachgeschäften gibt, die auf solche Fragen auch noch antworten können.
Ja.
Also die tatsächlich sich einfach damit beschäftigen. Man will vielleicht nicht direkt von denen dann auch kaufen, aber man kann sich ja mal beraten lassen.
Ja.
So, also das würde ich tatsächlich auch empfehlen.
Ja, genau. Also wie gesagt, wir lesen eure E-Mail schon, aber wie gesagt, wir haben nicht immer die Zeit, sie zu beantworten, aber vielleicht machen wir immer noch mal im Sommer oder so eine Folge, wo wir wieder ein bisschen Feedback im Detail einbauen. Mal gucken. Aber in der nächsten Folge wird es erstmal dreckig.
Ja, in der nächsten Folge wird es einfach erstmal dreckig und danach wird geputzt.
Okay, wunderbar. Dann verabschieden wir uns und hören uns in 2 Wochen wieder mit jeder Menge Dreck.
Okay, bis dann.
Tschüss.
Tschüss. du hast mir jetzt den Floh mit dem Hobbymensch und dem Profimensch ins Ohr gesetzt. Wenn man Profimensch ist, wird man dann dafür bezahlt, ein Mensch zu sein, einfach nur? Würde ich machen.
Das denke ich mir immer, wenn es bei den Fußball-Weltmeisterschaften immer heißt, nicht irgendwie die Männer-Fußball-Weltmeisterschaft und Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft. Mhm. Wäre es ja eigentlich offiziell genauso wie halt irgendwie keine 100 Meter Lauf der Frauen, 100 Meter Lauf der Männer. Das heißt ja nicht, es gibt immer die Weltmeisterschaft und dann gibt es die Frauen-Weltmeisterschaft.
Ja, ja.
Mhm. Mein Kopf schießt aber sofort der Gedanke, okay, das ist eine Weltmeisterschaft, wo jetzt irgendwie ausgespielt wird, wer ist die beste Frau? Weil das ist die Frauen-Weltmeisterschaft. Ah, das ist genauso wie mit den Profimenschen. Also es müssen dann Profi-Frauen sein, die dann bei der Frauen-Weltmeisterschaft mitmachen. Machen.
Ja, wusstest du, dass Düren schon mal den Bundesschützinnenkönigin-Marsch ausgerichtet hat? Also so eine Feier der Schützenköniginnen. Mhm. Und ich dachte, das ist ja echt schon feministisch. Und dann war es die Frauen der Schützenkönigin.
Oh, okay.
Ja.
Ja, da fehlt noch ein kleines Stück zum Feminismus, ja.
Ist noch ein bisschen, aber es geht.